Lass uns mal aufstehen vor unserem lebendigen Gott. Unser Gott, liebender Vater, wir stehen vor dir und flehen dich an für diese Zeit, die vor uns liegt, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören, dass wir erkennen, was du Gutes geplant hast, wie treu du bist und, Herr, wie unsere Antwort aussehen kann. Amen. Ein Regisseur von einem Film hält alles in der Hand, damit am Ende nach seinen Erwartungen ein guter Film dabei herumkommt. Ich weiß nicht, welchen Regisseur du vielleicht gerade im Kopf hast. Die älteren Generationen, so Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, sogar bis heute, kennen auch die Jüngeren noch. Wenn er das wirklich in der Hand hat und sich nicht von den Produzenten und Hollywood-Bossen reinreden lässt, die vielleicht ihre eigene Vision haben, dann wird es zumindest aus seiner Sicht ein sehr guter Film werden. Es besteht immer die Gefahr, dass der Plan und die Versprechen, die vielleicht so ein Regisseur gibt, einen guten und erfolgreichen Film zu machen, zunichte werden. Aber im Normalfall plant der Regisseur von vorne bis hinten, führt die Produktion und gibt unter Umständen gewisse Versprechen für den Erfolg eines Filmes. Hängt natürlich viel dran und das setzt auch voraus, dass die Crew und die Schauspieler seinem Plan folgen. Und wenn nun alles glatt geht, wird am Ende ein Meisterwerk dabei geboren. Das gelingt nur, wenn ja, diese drei Elemente zutreffen, dass sein Plan umgesetzt wird, dass seine Versprechen erfüllt werden und dass seinem Wort geglaubt wird. Dementsprechend, wie er das gesehen hat, wie seine Vision dieses Filmes ist, dass jeder demnach reagiert. Wir werden uns heute einen Bibeltext anschauen aus Matthäus 1, ab Vers 18. Und dort geht es um drei Elemente der Geburt Jesu Christi, die beschreiben und zeigen, dass er der von Gott versprochene Retter ist. Das klingt in den Ohren vielleicht erstmal nichts Neues, aber wir brauchen diese Wahrheit tief in unserem Herzen. Jesus ist Retter und so schlagt eure Bibeln auf, lasst uns gemeinsam Gottes Wort lesen. Matthäus 1, ab Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie den Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes und das Thema heute ist die besondere Geburt Jesu Christi und wir sehen, wie da etwas menschlich völlig Unverständliches passiert, aber wie der Plan Gottes umgesetzt wird. Wie das so zusammenkommt, wie Gott es sich erdacht hat. Wie er weiterhin seine Versprechen erfüllt, wie er 700 Jahre vorher schon etwas gesagt hat, Propheten Jesaja, was sich nun erfüllt. Er hält seine Versprechen ein und wir sehen am Ende, wie Josef reagiert auf den Willen Gottes. Er tut es. Gottes Wort wird gehalten, es wird befolgt. Und für die zwei Predigten um Weihnachten herum habe ich mir vorgenommen, um dieses Geschehen zu sprechen aus dem Matthäus-Evangelium. Und Matthäus, der hatte ja eine ganz besondere Absicht. Er will zeigen, dass Jesus dieser lang ersehnte Messias, der Retter, der Christus ist. Und das in erster Linie für das jüdische Volk. Ja, er zitiert unheimlich oft, ich glaube nach dem Römerbrief, das Buch, wo er am meisten das Alte Testament zitiert wird. Er möchte die Identität des Messias, des Christus aufzeigen. Und diesen Zweck verliert Matthäus von vorne bis hinten niemals aus den Augen. Immer wieder belegt er mit der Heiligen Schrift des Alten Testaments: Das ist euer Retter, euer König. Auch schon der Stammbaum, den wir in den Versen 1 bis 17 finden, beglaubigt ihn als den König Israels. Er hat ganz klar aufgezeigt, wie die Abstammung Josefs ist. Vorrangig, klar, wollte Matthäus die Juden überzeugen, dass Jesus der Christus ist, dass der gekommen ist, der geboren ist, der Messias ist, der König Israels. Christus ist Erbe dieser Abstammungslinie und dutzende alttestamentliche Prophezeiungen beweisen es. Das zieht sich durch, das ganze Evangelium von Matthäus. Und wenn du es liest, sollst du auch zu diesem Schluss kommen. Der, der am Anfang angekündigt wurde und schon im Alten Testament angekündigt wurde, ist Jesus, ist der Christus. Und das ist das Ziel letztlich, dass du mehr die Überzeugung gewinnst und die Ermutigung heute hast, zu wissen, ja, wir stehen auf sicherem Boden, wenn wir glauben, Jesus ist der Christus, der für mich auf diese Welt gekommen ist, um für meine Sünde zu sterben, dass er der versprochene Retter ist. So schauen wir zunächst dieses erste Element an, dieser besonderen Geburt Christi, das deutlich macht. Ja, diesen Plan Gottes, der schon von weit her gefasst wurde und der höher ist als alle menschlichen Gedanken und Planungen, wie sie auch Josef hier versucht umzusetzen, sage ich mal. Gottes Plan wird umgesetzt. Das Buch der Geschichte Jesu Christi, wie es im Vers 1 heißt, berichtet eben jetzt hier von dem Ursprung, von der Geburt Jesu Christi. Zunächst wird diese ungewöhnliche Ausgangssituation hier deutlich. Ja, Matthäus setzt dort an, wo diese junge Beziehung zwischen Maria und Josef ja wirklich kritisch dasteht. Maria wird in der Erzählung als Mutter von Jesus bezeichnet. Sie war mit ihm verlobt. Und dazu müssen wir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben, wie so eine zeremonielle Hochzeitskultur damals aussah. Wir müssen verstehen, was verlobt bedeutet. Ja, wenn ihr verlobt steht, dann hast du vielleicht beim Lesen gemerkt, direkt im nächsten Vers steht, dass er der Mann ist. Ja, Josef aber ihr Mann. Ein Mann, der sie sogar entlassen will, was wir, wenn wir das Matthäus-Evangelium weiterlesen, für die Ehe zutrifft. Scheidung. Und was bedeutet es dann, wenn Josef seine Frau zu sich nehmen soll? Ja, steht alles im Text. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Fragen gestellt habt. Deswegen müssen wir uns fragen, was war damals diese Kultur, diese Zeremonie des Verlobens und des Heiratens? Was hat es damit auf sich? Und es ist anders als heutzutage, verlobt zu sein. Es war viel verbindlicher, viel ernsthafter schon so, dass dieses Paar als Mann und Frau angesehen wurde. Ja, sie war so verbindlich wie eine Eheschließung, sodass sogar die Auflösung eine Scheidung erforderte. Und das verlobte Paar wurde in dieser Zeit sogar, als sie verlobt waren, als Mann und Frau angesehen, auch wenn sie nicht zusammengezogen waren und wenn sie noch nicht körperlich eins geworden waren. Also die Verlobung beginnt mit diesem Brautegeschenk geben, also ist dieser übliche Brauch, das heißt den Brautpreis bezahlen, um sich eine Frau zu nehmen. Und wenn das geschehen ist, war eine Ehe in Israel rechtsgültig schon eingegangen, geschlossen. Ja, obwohl die Braut dann noch eine Zeit lang nicht bei ihrem zukünftigen Mann lebte. Einige Kommentatoren sagen, dass sie noch ein Jahr bei ihren Eltern lebte. unter anderem um die sexuelle Reinheit zu überprüfen. Und in dieser Zeit wurde sie aber schon als Frau und er schon als Mann bezeichnet. Und dann bei der Hochzeit wird die Frau dann in das Haus des Mannes gebracht. Das ist dann das, was wir hier auch lesen, dass er Maria, seine Frau, zu sich nehmen soll, dass sie nun zu ihm zieht gewissermaßen. Und da wird die Eheschließung dann persönlich vollzogen. Also Verlobung ist die rechtliche Sache gewissermaßen der Heirat, wo schon Bezeichnung als Mann und Frau gilt. Und die Hochzeit an sich ist dann der Moment, wo die Eheschließung, die persönliche Sache, besiegelt wird. Okay, das müssen wir so ein bisschen verstehen, wenn wir das hier lesen. Wenn man es liest, ist man vielleicht verwirrt. Und Maria und Josef sind also noch nicht zusammengekommen. Josef hat Maria noch nicht heimgeholt. Das heißt, sie befinden sich noch genau in diesem, wenn man den Kommentatoren folgt, in diesem einen Jahr eben dort, wo Maria jetzt vom Heiligen Geist schwanger befunden wird. Und Josef, da fängt es natürlich an zu grübeln. Vers 19. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Man hat gesehen, dass sie schwanger war und dort wird dann eine Atmosphäre von Verdächtigung und Skandalsucht geschaffen, ja, die Maria jetzt umgibt. In der ganzen Menschheitsgeschichte hat es noch nie eine Jungfrauengeburt gegeben. Und deshalb, wenn die Leute diese Frau sahen, nun, was war offensichtlich? Irgendwo, logische Erklärung, musste ein Akt der Untreue gelaufen sein. Und das regt Josef natürlich zum Nachdenken an. Es ist verständlich. Was soll er jetzt tun? Wenn er Maria behält, wessen Kind ist das dann da, was er bekommt? Wenn er das öffentlich meldet, wird Maria wahrscheinlich gesteinigt werden. Das war damals nach 5. Mose 22 üblich. Und er hängt natürlich auch irgendwo selber mit drin, weil keiner das erklären kann. Ja? Es war offensichtlich, dass sie untreu war und er wäre vielleicht mit angeklagt worden. Geschätzt ist übrigens, und das muss man sich auch vor Augen führen, einfach nur als kleine Nebeninformation, Maria, wie üblich damals ungefähr eine Frau im Alter von 14 Jahren. Ja? Das war damals so üblich, plus minus, beziehungsweise eher plus, als sie dann geheiratet haben. Aber wir lesen Folgendes über Josef. Josef war ein, wie steht es hier, gerechter Mann, ein frommer Mann, ein rechtschaffener Mann, der verstanden hat, was Barmherzigkeit, was Güte bedeutet. Das zeigen seine Gedanken. Dass er nicht einfach dahin ging und sagt, guck mal, meine Frau hier, ich habe damit nichts zu tun. Hatte natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass er dann selber damit reingezogen wird, aber er überlegte sich, wie sie vor Schande bewahrt wird. Ja, wie sie nicht öffentlich bloßgestellt wird. Das war sein Anliegen, wie es hier uns überliefert ist. Und das zeigt, dass er sie wirklich lieb hatte. Er möchte sie nicht zur Schau stellen, in die Schande bringen. Deswegen war seine Idee, dass er sie heimlich entlässt, dass er ohne Aufsehen sich von ihr lossagt. Und es zeigt, wie sehr er sie schätzt, wie sehr er sie liebt. Aber während er diese ganzen Gedanken in seinem Kopf hatte, die wir in so einer Situation wahrscheinlich auch in unserem Kopf hätten, da wird Gottes Plan offenbar. Vers 20. Während er sich dies überlegte, während er in seinen Gedanken damit hadert, was tut er? Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Gottes Gedanken, Gottes Plan wird nun in den Versen 20 und 21 für Josef enthüllt. Und er dachte sich, einen guten Ausweg irgendwie zu schaffen und Gott hatte den richtigen Weg. Er machte die Sache deutlich, das ist mein Plan und den setze ich jetzt um. Der Engel erscheint ihm nicht real in dem Sinne, sondern in einem Traum lesen wir. Träume an sich, vielleicht kurz darüber nachgedacht, sind ja ganz alltägliche Dinge, die wir irgendwo auch verarbeiten, aber die Bibel macht deutlich, dass Gott mit voller Absicht auch Menschen Träume gibt oder in Träumen erscheint, durch Träume redet. Ja, wie Samuel, wie Josef im Alten Testament, Abimelech, Pharao, Nebukadnezar, die Weisen aus dem Morgenland. Viele, viele Überlieferungen finden wir, wo Gott in Träumen spricht. Tut Gott das heute noch? Gott kann es und wir lesen immer wieder auch davon, dass er es auch tut. Muslime bezeugen das zum Beispiel, dass sie im Traum Jesus gesehen haben und dann auf das Evangelium aufmerksam geworden sind. Aber diese Mittel nutzt Gott in Ausnahmefällen. Warum ist das also heute nicht mehr so wie früher? Nun, wir haben etwas, wo wir alles über Gott erfahren können, wo er nichts Neues uns mehr mitteilen muss, sondern wir haben alles und wir brauchen nicht mehr. Das ist genugsam, es genügt. Und vielleicht auffällig zu Träumen in der Schrift, einfach nur ein bisschen, um das einordnen zu können. Es gibt drei große Zeiten, wo immer wieder Träume sich häufen, wo es vorkommt. Ich sag mal, in den ersten Kapiteln der Bibel, also 1. Buch Mose, finden wir sehr oft, dass Gott in Träumen erscheint, in Träumen redet. Also in den Anfängen seines Volkes. Dann, wenn es um die Geschichte geht, wie in Daniel, wie er Geschichte offenbart über die nächsten Jahrhunderte bis in die Ewigkeit. Buch Daniel, da erscheint er in Träumen. Und dann nochmal ganz speziell und sehr häufig jetzt in dieser Zeit um die Geburt Jesu bis hin dann in die Anfänge der Gemeinde. Das sind so Schwerpunkte, die wir in der Bibel finden. Und du hast heute Gottes Offenbarung in der Hand. Und damit hast du alles, was du benötigst. Ja, wir sind nicht angewiesen darauf, dass wir Träume haben, dass er uns begegnet in Träumen. Sie ist wahr, sie ist irrtumslos, sie ist genugsam. Und vielleicht abschließend dazu ein Vers aus Jeremia 23, Vers 28. Dort steht, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Hast du sein Wort? Ja. Das heißt, wir dürfen sein Wort weitergeben, in Wahrheit reden. Und wenn wir dann doch irgendwas Seltsames mal träumen und uns was drauf einbilden, dann darf es niemals dem widersprechen. Ist das, was es vielleicht zu träumen so ein bisschen zu sagen gibt. Wenn wir zurückgehen zu Josef in Vers 20, wo der Engel ihm im Traum begegnet und mit ihm redet, dann sehen wir, dass er ihn ganz offensichtlich kennt. Ja? Josef, Sohn Davids, er nennt ihn beim Namen und zeigt seine königliche Abstammung auf. Sohn Davids. Ein weiterer Beweis, dass Jesus, den er dann gewissermaßen durch die Ehe adoptiert, ein Nachfolger der Linie Davids ist, die Königslinie, so wie im Alten Testament lange vorher versprochen. Und Josef soll sich nicht fürchten, er soll sich nicht scheuen davor, Maria zu sich zu nehmen. Also das, was wahrscheinlich noch ein bisschen Wartezeit hätte, sie nun in sein Haus zu nehmen und damit die Ehe persönlich zu vollziehen. Und die Begründung ist sehr einfach und kurz beschrieben. Ja. Aber es ist etwas, wo Menschen durch die Jahrhunderte bis heute ja, dran zu knacken haben. Diese besondere Geburt, dass das in ihr Gezeugte Empfangene vom Heiligen Geist ist. Wir werden unter Punkt 2 nochmal darauf zurückkommen. Nun schauen wir aber nochmal in Vers 21 rein, was wir da Wichtiges finden. Wo steht, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Der Engel macht deutlich, dass die Schwangerschaft Marias nun zu Ende kommen wird und gibt drei wichtige Informationen über das Kind weiter. Sein Geschlecht, seinen Namen und damit verbunden auch seine Mission. Das Geschlecht, der Sohn, wie es auch im Alten Testament angekündigt wurde, ja, wie wir es im Vers 23 dann zitiert sehen aus Jesaja 7, dann bekommt dieser Sohn einen besonderen Namen, Jesus. Der Herr ist Rettung, bedeutet dieser Name. Und damit verbunden die Begründung für seine Mission, er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das ist Gottes Plan, der nun für Josef erst einmal offenbar wird und der Stück für Stück dahin geführt wurde. Gottes Plan wird umgesetzt. Und ich finde das sehr ermutigend zu sehen und ich hoffe, euch auch ein bisschen ermutigen zu können mit diesen Worten, dass Gott bis zu diesem Moment dafür gesorgt hat, dass es genauso geschieht und diesen letzten entscheidenden Schritt, dass auch Josef aus der Königslinie ist und dass das ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Jesus aus dieser Königslinie kommt und der versprochene Messias ist, dass es alles so stattfindet. Jesus wird geboren, von langer Hand geplant. Im Alten Testament wird Information und Information preisgegeben. Wir haben so einen Adventskalender, wo jeden Tag ein Stück weit vom Advent gesprochen wird. Wir versuchen das mit dem Mima durchzugehen. Und es hat begonnen am Anfang der Bibel, in 1. Mose 3, Vers 15. Ich denke, das sollten wir mal aufschlagen. Da steht gar nichts von Jesus. Aber da wird etwas offenbart. Direkt unmittelbar nach dem Sündenfall. Was für unseren Text relevant ist, was die Jungfrauengeburt betrifft, aber was eben auch den Sieg über die Macht von Satan betrifft. Der Mensch wurde zur Sünde verführt. Gott suchte ihn im Garten auf und sie haben ihm das erklärt, was da vorgefallen ist. Es hat sich offenbart, dass es die Schlange war. Und Gott spricht dann in 1. Mose 3, Vers 15 zur Schlange. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs oder ihrem Samen oder ihrem Nachkommen. Er, dieser Nachkomme, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, irgendwie drüber geschaut habt. Das ist das Erste, was Gott ankündigt, nachdem dieser schreckliche Fall im Garten Eden vonstatten gegangen ist. Dass da jemand kommen wird, der den Sieg über die Schlange, über den Satan herbeiführen wird. Aber auffällig ist hier, und das finden wir eigentlich in der ganzen Bibel, wüsste ich zumindest nicht mehr so, dass vom Samen, vom Nachkommen der Frau gesprochen wird. Wenn ihr die ganzen Geschlechtsregister anschaut, und auch Matthäus 1, es sind immer die Männer, die eigentlich genannt werden. Und hier wird vom Nachkommen der Samen der Frau gesprochen. Und das können wir bis auf die Linie Jesu verfolgen. Das macht uns Lukas 3, ab Vers 23 deutlich. Ein fleischlicher Nachkomme der Frau. Und nicht ein fleischlicher Nachkomme des Mannes. Und das bringt Gott für Josef jetzt zusammen. Die Frau ist der fleischliche Nachkomme. Aber das, was in ihr gezeugt ist, ist von mir. Und so hat Gott hier schon diesen ersten Teil angekündigt. Wir kommen später nochmal darauf zurück, dass er die Macht des Satans zerschlagen wird. Er hat Abraham gesagt, dass durch ihn ein Segen für alle Völker entstehen wird, durch einen seiner Nachkommen. Durch das Volk erst einmal, aber auch vor allem dann durch einer seiner Nachkommen, was Paulus in Galater 3 aufgreift, Jesus Christus. Es wird eingeengt auf den Stamm Juda, aus dem der Shiloh kommen soll, der Retter, der Erlöser, der Christus, der für immer herrschen wird, der Messias. Es werden unzählige Dinge angekündigt, wo Jesus geboren werden sollte, in Bethlehem Ephrata. Micha 5, Vers 1, wird gesagt, dass er ewig sein wird, also von vorzeitlichem Ursprung. Das zeigt, dass es eine besondere Geburt ist. Und viele, viele mehr. Gott hat von Anfang an geplant und setzt seinen Plan um und offenbart uns immer mehr von diesem Plan, dass er es durchgezogen hat bis zur Geburt, bis zu dieser Nacht, die noch mal kurz vorher umkämpft war. Die Nacht, die der Satan um jeden Preis verhindern wollte, dass der Messias, der Sohn Gottes, Jesus Christus, geboren wird. Aber Gottes Plan wird umgesetzt. Und das, meine Lieben, zieht sich von vorne bis hinten durch die Bibel. Der lebendige Gott, an den du glaubst, hat ratlos gehalten, hat einen roten Faden der Rettung durch Raum und Zeit gespannt. Und er kommt an sein Ziel. Und das nicht nur auf der großen Ebene seines Rettungsplanes, sondern auch ganz individuell in deinem Leben, bei jedem Einzelnen. Dein Leben ist eingewebt in diesen göttlichen Masterplan. Und damit möchte ich dich ermutigen, dich diesem Gott anzuvertrauen, wie letztlich es sich Josef ihm anvertraut hat. Dass dein Vertrauen fester wird, wo du sagst, der, Er hat wirklich alles geplant. Und auch wenn du gerade in umkämpften Zeiten bist, wenn du durch die Täler deines Lebens gehst, ich glaube, die Situation für Josef war nicht gerade einer seiner Hochpunkte. Du befindest dich in kalten Nächten und keine Tür geht auf. Sei getrost. Gott sitzt im Regiment. Gott setzt seinen Plan auch mit dir um. Er kommt mit dir an sein Ziel. Und dafür gibt er dir Verheißungen auf dem Weg, dafür gibt er Versprechen, die dich begleiten und die dir Hoffnung geben sollen in dieser Zeit, bis du nach Hause gehst. Gott setzt seinen Plan um, auch in deinem Leben. Und das soll diese Ermutigung sein, die ich dir an diesem Punkt mitgeben möchte. Nun kommen wir zu diesen Elementen seiner Versprechen, seiner Verheißungen unter dem zweiten Punkt. Denn auch das ist sehr ermutigend. Gottes Versprechen wird erfüllt. Hier geht es um ein Versprechen, aber Gott hat unzählige Verheißungen, Versprechen gegeben, die dir dienen, die dich ermutigen sollen, die dir Hoffnung geben, wo er sagt, es wird so geschehen. Lass uns nochmal die Verse 22 und 23 lesen. Zurück in Matthäus 1. Dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Und diese beiden Verse ist so ein Einschub von Matthäus, der wiederum jetzt für das Volk Israel in erster Linie deutlich machen wollte, schaut doch in euer Altes Testament rein. Dort steht es doch geschrieben und es passt. Über 60 Mal zitiert er prophetische Abschnitte aus dem Alten Testament, wo er zeigt, das mit dem Jesus, das geht in Erfüllung. Er ist der Christus, er ist der Retter, er ist der König. Aber nicht nur für die jüdischen Leser, sondern auch für dich und mich. Auch du und ich, wir sollen zu dieser Überzeugung kommen, Gottes Wort ist Wahrheit. Es wurde so lange vorher angekündigt, in dieser Art und Weise. Und es hat es sonst nicht vorgegeben, auch nicht nachher gegeben, eine Jungfrauengeburt. Und das ist natürlich letztlich noch ein Teil des Glaubens. Keine Frage, aber 700 Jahre vorher angekündigt. Wer von uns könnte das sagen? Klar, wir können viel sagen. Keiner kann es mehr überprüfen in 700 Jahren. Aber Gott hat sein Versprechen erfüllt. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und diese Geschehnisse rund um Josef und Maria, sie mussten so kommen, weil der Schriftwort es angekündigt hatte. Es ist ein Wort des Herrn, was nun in Erfüllung geht. Wir haben ja ein alttestamentliches Zitat und wir prüfen einfach mal im Alten Testament. Wir lesen ein paar Verse aus Jesaja 7. Wir schauen, worum es da geht. Dort geht es um König Ahas. Jesaja wurde zu ihm gesandt, um ihm aufzutragen, er soll doch mal ein Zeichen von Gott erbitten. Ja, wir sollen Gott nicht versuchen, und das sagt er dann auch. Und sehr interessant, diese Begebenheit. Wir lesen einige Verse einfach. Jesaja 7, die Verse 10 bis 14. Der Herr fuhr fort zu Ahas, dem König, zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinen Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe, das heißt irgendwo auf der Erde oder am Himmel, irgendein Zeichen. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern, ich will den Herrn nicht prüfen. Da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären, wird seinen Namen Immanuel nennen. Also Jesaja wurde zu diesem König hingesandt und wollte ihm einiges erklären, unter anderem eben auch, bitte doch um ein Zeichen. Und obwohl dieses Bitten um ein Zeichen von Gott her ein Mangel von Glauben ist, ja, dass wir um Zeichen bitten, ich will zum Schauen kommen, ich will nicht nur glauben, ja, ich denke, wir verstehen das. So befiehlt Gott es ihm hier, dass Ahas ihm um ein Zeichen bittet. Und er macht damit deutlich, und das machen die Verse später dann klar, dass er eben nicht auf eine politische Allianz mit den Assyrern hoffen oder sie eingehen soll, sondern Gott vertrauen soll. Wende dich doch an mich, sagt Gott, damit. Und obwohl er nicht um das Zeichen gebeten hat, hat Gott ihm ein Zeichen gewährt. Gott selbst wählte dieses Zeichen aus, das Zeichen der Geburt eines besonderen Kindes. Und zusammengefasst habe ich es einfach mal so, war das Kind, welches Jesaja dem Ahas verhieß, ein Zeichen von Gottes Bundestreue. Ich stehe zu dir. Ich lasse mein Volk nicht im Stich. Ich werde einen senden, der Hilfe und Zuflucht für euch ist, dass ihr euch in Vertrauen und Hoffnung nirgendwo anders hinwendet, außer an mich. Und das sind die Gedanken hier im Kontext, worum es bei Ahas geht, die wir vielleicht mitnehmen können in das Neue Testament. Und nun gesagt wird, hey, es ist er, dieser Jesus. Und das trifft auf ihn zu. Jesus, Gottes Retter. Bei dem könnt ihr Zuflucht finden, bei dem könnt ihr Rettung und Hilfe finden. Es ist dieser Immanuel, Gott ist mit uns. Und das geht ineinander über. Ist Jesus mit uns? Nun, dann stellt er die Beziehung wieder her und rettet Menschen. Das ist der Titel, den Jesus hier noch bekommen hat, auch wenn er, zumindest wissen wir das nicht, irgendwo nochmal so genannt wird. Gott verspricht Hilfe. Er zeigt seine Treue in seinem Bund. Und das macht er deutlich durch diese außergewöhnliche Geburt. Ich versprach nochmal darauf zurückzukommen, diese Zeugung durch den Heiligen Geist, die sogenannte Jungfrauengeburt. Für die ersten Christen war das überhaupt kein Problem, daran zu glauben. Sie waren ganz nah dran auch an den Wundern, die sie erlebt haben, von Jesus gehört haben, direkt überliefert bekommen haben. Einige Monate später haben sie das in ihr Glaubensbekenntnis aufgenommen. Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Vielleicht kennst du das, Glaubensbekenntnis. Aber im Laufe der Jahrhunderte wurde das immer mehr in Frage gestellt. Die Aufklärung kam, alles Übernatürliche, alle Wunder wurden weggetan. Es ist nicht rational erklärbar. Und so auch die Bibelkritik. Im 19. Jahrhundert zählte David Friedrich Strauss die Jungfrauengeburt in seiner Schrift Das Leben Jesu zu den mythischen Motiven, die Urchristen absichtslos erdichtet hätten, um ihre Ideen auszudrücken. Er sagt, es ist menschenerdacht, es ist ein Mythos. Er sagt, Jesaja 7, Vers 14 sei hier kontextwidrig auf Jesus bezogen und es widerspricht allen Naturgesetzen. Im Letzten stimme ich ihm zu, es widerspricht den Naturgesetzen, den biologischen Gesetzen, denen wir unterliegen. Und aufgrund solcher Kritik deutete die deutschsprachige liberale Theologie im 19. Jahrhundert Jesu Jungfrauengeburt als symbolische Metapher. Es ist nur ein Bild für etwas. Nicht als historische und biologische Tatsache. Durch Glauben können wir Dinge sehen, die wir nicht sehen. Durch Glauben werden wir überzeugt von Dingen, die wir überhaupt nicht sehen oder ja, in dem Sinne vielleicht auch nicht bis ins Ende nachvollziehen können. Aber das ist hier eine Vertrauenssache und da hängt viel dran. Aber das war nicht nur im 19. Jahrhundert so, sondern bis heute. Immer mehr sogar wird es abgelehnt. Sebastian Rink, ein Pastor der FEG Siegen, schrieb im Dezember 2016 in der Zeitschrift Christsein heute Folgendes. Es handle sich vielmehr um eine Glaubensaussage, die sinnvoll und bedeutsam sei. Rink begrüßt es, dass nicht mehr die Kirchen über wahr entscheiden, sondern mit der Argumenten gefütterter gesunden Menschenverstandes. Das, was der Menschenverstand als wahr annimmt, ist wahr, das, was vernünftig ist. Die Jungfrauengeburt als eine biologische Aussage sei aber unvernünftig und ist nicht mehr haltbar. Er glaube an Christus und nicht an eine Jungfrauengeburt. Warum ist das wichtig, dass wir uns mal mit diesem Thema auseinandersetzen? Es geht letztlich um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wäre die Jungfrauengeburt nur ein Mythos, dann wären die Evangelisten, Matthäus und auch Lukas, der das auch erwähnt, Narren und Lügner. Jesus wäre nur ein außergewöhnlicher ein ganz gewöhnlicher Mensch, ein uneheliches Kind einer unglücklichen Frau oder eines unglücklichen Mannes. Maria wäre eine Lügnerin, denn sie sagt dann im Lukas-Evangelium, als sie gefragt wurde, was da ist, sie sagt, wie soll das da zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Und viertens, wenn das alles ein Mythos wäre, dann wäre dieser Bezug zur Jesaja 7, Vers 14 ein ganz plumpes, ein dummes Täuschungsmanöver. Die Zeugung eines Kindes durch den Heiligen Geist ist natürlich für unseren Verstand nicht ergreifbar. Es kommt an die Grenzen unserer Vorstellungskraft und deswegen ist es diese Glaubensfrage. Aber ich möchte euch deutlich machen, dass an dieser Glaubensfrage viel dran hängt. Wenn wir sagen, glaube ich nicht, das stimmt nicht. Wo hörst du dann auf zu sagen, das stimmt und das nicht, das stimmt und das nicht? Wie ist das mit den Wundern Jesu? Wie ist das mit seiner Auferstehung? Und die ist relevant für den Glauben und für die Rettung. Wenn wir an dieser Stelle verneinen, wo verneinen wir dann doch? Ja, versteht ihr die Kette, die da dran hängt? Ja, wo könnten wir der Bibel noch vertrauen, wenn du hier sagst, da nicht? Und wer entscheidet überhaupt, da nicht und da doch? Da hängen viele Fragen dran. Und wir müssen daher die Bibel, und das ist mein Aufruf zu diesem Punkt, in ihrem Ganzen vertrauen, weil sie Gottes Wort ist. Gottes Wort ist wahrhaftig. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß logisch mir das nicht zu erklären, wie das möglich sein soll, weil ich biologisch das verstehen kann. Aber ich vertraue meinem Herrn, dass er auch das möglich gemacht hat. Gott tut Wunder. Aber es geht noch um was anderes. Und das haben wir mit 1. Mose 3, Vers 15 letztlich schon gesehen. Ohne eine durch Gott gemachte jungfräuliche Empfängnis kann es keine Garantie für Sündlosigkeit geben. Wenn zwei Menschen, wo die Erbsünde mit im Spiel ist, ein Kind bekommen, dann ist die Erbsünde mit im Spiel. Aber es geht um die Garantie von Sündlosigkeit des Sühneopfers, Jesus Christus. Alle Nachkommen Adams sind Sünder und sie sterben. Das sehen wir direkt nach dem Sündenfall, 1. Mose 5, diese Liste, und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Es ist real geworden. Aber Jesus war doch ohne Sünde, und das wird uns überliefert. Man konnte infolge von Sünde nur sterben, weil er selbst zur Sünde gemacht wurde, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Also mit dem Sündenfall Adams fiel die ganze Menschheit unter dem Fluch und dem Bann der Sünde. Alle Menschen sind davon betroffen. Und so musste der Erlöser ganz Mensch sein, Adams Fleisch haben, durfte aber nicht teilnehmen an Adams Sünde. Versteht ihr? An dieser Erbsünde, wie sie genannt wird. Er musste einen göttlichen Teil haben, eben durch den Heiligen Geist gezeugt sein. Und deswegen ist die Jungfrauengeburt so relevant. Wenn es nur ein normaler Mensch wäre, hätte er nicht für deine und meine Sünden sterben können. Und damit wird hier ein Versprechen erfüllt, was weit vorher angekündigt wurde. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Und nicht nur das, er erfüllt unheimlich viele Versprechen und auch Prophetien. Hat er erfüllt, wird er noch erfüllen und Versprechen immer wieder neu, auch jeden Tag in deinem Leben. Dass die Sonne aufgeht und untergeht. Dass Nacht und Tag ist. Dass Sonne ist, dass Hitze ist, dass Frost ist. Hat er direkt im 1. Mose Kapitel 8 versprochen. Aber noch viel mehr. Ja, er wird seine Versprechen wahrmachen. Er steht zu seinen Versprechen. Dass dir alle Dinge zum Besten dienen, wenn du ihn liebst. Dass er das gute Werk, was er in dir begonnen hat, vollenden wird. Dass, wenn du ihn bittest, dass dir gegeben wird. Wenn du ihn suchst, dass du finden wirst, dass wenn du anklopfst, dass dir aufgetan wird. Matthäus 7. Sein Friede, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wird so sein. Ein Versprechen, was er gegeben hat durch Paulus. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden, Psalm 147. Und viele, 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 viele mehr, die wir hier anführen könnten. Gott erfüllt seine Versprechen in deinem Leben, in deinem Alltag. Und das finde ich auch nochmal sehr ermutigend. Wir haben uns jetzt sehr lange mit diesem einen Versprechen beschäftigt. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass er sehr geradlinig und sehr deutlich seine Versprechen erfüllt, seine Prophetien in dem Fall auch einhält. Und das gibt Mut auch für die Zukunft. Auch was die Bibel uns über die Zukunft berichtet, es wird geschehen. Und er wird dich und mich, wenn du an ihn glaubst, nach Hause holen. Ob direkt oder über den Umweg des Grabes. Er wird es tun. Und damit möchte ich kurz noch zum dritten Punkt kommen, zu dieser besonderen Geburt. Die Reaktion von Josef, der den Willen Gottes gehört hat, der das alles verstanden hat. Vielleicht nicht in letzter Instanz, was da wirklich geschehen ist, aber zumindest verstanden hat, was er nun zu tun hat. Und er reagiert mit Gehorsam und wir sehen, Gottes Wort wird gehalten. Lass uns nochmal in den Text hineinschauen, in die Verse 24 und 25. Hier sehen wir nochmal, dass es ein Traum war. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Er wacht auf und das Einzige, was ihm in den Sinn kommt, das, was er geträumt hatte, zu befolgen. Er tut. Er nimmt Gott beim Wort. Er hält sich daran. Josef tat, er handelte exakt so, wie der Engel des Herrn es befohlen hatte. Er nimmt Maria, seine Verlobtin, als Gattin jetzt zu sich, eben als Frau in sein Haus, entgegen dieser üblichen Sitte von damals. Aber er hat sie nicht angerührt. Ja? Das heißt, er hatte keinen Sexualverkehr mit ihr, keinen Geschlechtsverkehr. Er erkannte sie nicht. Aber das, dass er das nun getan hat, dass er sich zu sich nahm, erinnert euch vielleicht dran, war diese persönliche letzte Eheschließung gewissermaßen. Diese letzte Zusage, die da Gültigkeit bekommen hat. Und damit nahm er auch automatisch ihren Sohn als Sohn an. Er aus der Linie des Königs. Der Sohn Davids. Und damit ist Jesus der rechtmäßige Erbe des Thrones Davids. Jesus, das wird ganz am Ende dann gesagt, bis sie den Sohn geboren hat. Er wurde dann geboren. Dann nannte er ihn bei seinem Namen Jesus, Gott ist Retter. Und die praktische Anwendung zu diesem Punkt möchte ich mit den Aussagen und Fragen eines Liedes einfach an dich und mich herantragen. Ein Lied, was unser damaliger Chor vor 2 Jahren an Heiligabend gesungen hat. Immanuel. War es richtig? Vor 2 Jahren das bestimmt gesungen. Ja. Dort heißt es, ein Zeichen wird gegeben, eine Jungfrau wird schwanger. Sie trägt ein menschliches Baby in sich, ohne dass es die Gottheit einschränkt. Eine Herrlichkeit für alle Nationen, ein Licht, das alle sehen und Hoffnung für alle, die seine herzliche Realität umfängt. Immanuel, Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Unser Gott ist mit uns, Immanuel. Und das ist eine Ermutigung wiederum, der du mit Jesus Christus lebst. Ich finde das cool, wie das in dem Lied so verbunden wird. Gott ist mit uns, mit Römer 8. Wenn er für uns ist oder mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott ist mit dir, wer kann gegen dich sein? Und die Antwort darauf, diese Frage von Paulus ist, niemand. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. So endet dieses Kapitel in Römer 8. Gott hat geplant, er führt es aus, Gott hat versprochen und er ist treu und Josef hat das verstanden. Und er hält sich darum exakt an Gottes Wort. Und das ist mein Aufruf an dich. Halte dich an Gottes Wort, gehorche Gott. Im Lied wird es nochmal genauso beschrieben, wie es in unserem Text heißt. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Verheißung, die dir durch eine Frage gestellt wird. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn er der Immanuel ist, dann kann niemand gegen uns sein. Und das ist einer dieser Dinge, dass wir in Gottes Wort finden. Und dafür ist es wichtig, dass wir Gottes Wort hören, lesen, studieren, darüber nachsinnen und es in unserem Herzen behalten. Und wenn du es hast, dann handle danach entschlossen, so wie Josef es getan hat. Er ist aufgewacht und hat gehandelt. Geh heute nach dem Gottesdienst mit Entschlossenheit, zu sagen, ja, ich möchte nach dem handeln, was du mir, Gott, schon zur Erkenntnis gegeben hast, was dein Wille ist. Ich möchte deinen Anweisungen folgen. Und das ist etwas, was wir eigentlich jeden Tag neu durchdenken, aber auch für beten sollen. Zeig mir deinen Willen, lass mich deinen Willen erleben. Das beginnt gleich, wenn wir fertig sind mit dem Umgang miteinander. Hat Gott uns einige Prinzipien und Anweisungen gegeben. Es beginnt auf dem Weg nach Hause im Straßenverkehr, in deiner Familie, beim Essen, im Nachmittag, zum Abend hin, wenn du ins Bett gehst, wenn du morgen arbeiten gehst. Gottes Wort spricht lebendig in all diese Lebenssituationen hinein, die wir alltäglich haben. Er offenbart seinen Willen. Wir müssen ihn lesen, hören, studieren, darüber nachsinnen und es in unserem Herzen bewahren. Und dann, wenn es in unserem Herzen ist, sind wir fähig oder auch haben den Willen als Kinder Gottes, das zu tun. Und das ist mein Aufruf. Nimm dieses Wort und befolge es. Für all die Dinge, die du mehr und mehr und mehr erkennst. Halte Gottes Wort. Aber dieses Lied Immanuel geht noch weiter. Und damit richte ich mich an all diejenigen hier, die keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Die, die nicht glauben, was er für dich dann, und das ist Ostern, wir blicken von Weihnachten auf Ostern, was er für dich und mich getan hat. Das Lied geht wie folgt weiter. Für all die Menschen, die im Schatten des Todes leben, ist ein wundervolles Licht aufgegangen. Für all die, die im Finsteren straucheln, siehe, dein Licht ist gekommen. Der Retter ist gekommen. Und es geht dann weiter. Was wird deine Antwort darauf sein? Wirst du seinen Ruf hören? Dem, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingab. Was ist deine Antwort? Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Er hat sein Leben für dich und mich geopfert, hat deine Sündenschuld bezahlt, diesen Riesenberg durch all diese Dinge, die du anhäufst vor Gott, die du niemals bezahlen kannst, außer mit deinem Tod, wie die Bibel deutlich macht. Was ist die Antwort darauf, wenn du hörst, es kam jemand, der dich retten will? Folgst du der guten Nachricht, dass Jesus Christus in die Welt kam, um dich zu retten? Und darauf gibt es nur zwei Antworten. Glaube oder Unglaube. Unglaube ist das, was du bis jetzt schon immer getan hast. Glaube ist die Antwort, die dich retten wird. Die dir neues Leben geben kann. Das Leben, wo Jesus der Herr wird, wo er als König einzieht, wo du dein altes Leben hinter dir lässt, wo deine Schuld vergeben werden kann. Glaube oder Unglaube? Was wird deine Antwort sein? Wirst du seinen Ruf hören? Und ich hoffe, dass Gott dir und mir heute in diesem Bibeltext diese drei Elemente nochmal vor Augen geführt hat, die diese Geburt Jesus so besonders machen. Wir haben gesehen, dass sein Plan umgesetzt wird. Das ist ermutigend zu sehen, auch für unser Leben, dass er seine Versprechen erfüllt und das sind die Dinge, die uns mit durchtragen, die uns Hoffnung geben. Wie wird deine Antwort sein? Hältst du dich an ihn, an sein Wort? Gott, der Regisseur, hat diesen Teil seines Meisterwerks gewissermaßen trotz aller Widerstände und aller Umstände vollbracht. Jesus Christus, der Retter, der König, ist geboren. Jesus, Gottes Retter, das ist der höchste Name. Immanuel, Gott ist mit uns. In diesem Sinne wünsche ich uns frohe Weihnachten.